Ja, da fühle ich mich gleich zu Hause. Aber dann da zusammenzusitzen, also und wenn du da am Tisch sitzt so mit Alain und Stefan und Enrico und diesen ganzen Cast of Characters, wie man es auf Englisch sagt, so dieser erlesene Kreis von ungewöhnlichen Persönlichkeiten. Das hat so was von Familientreffen von Guardians of the Galaxy oder so, falls ihr diesen Film kennt. Das sind alles so ganz unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten, die aber doch irgendwas ganz besonders verbindet. Stefan hat es gestern toll erklärt. Dieser Moment, wenn du einfach Gott findest und die Menschen, die da bei dir sind, während du Gott suchst und Gott findest, das schafft eine Verbindung. Klar haben wir alle unsere Höhen und Tiefen gehabt danach und gehen durch alles Mögliche durch. Das Leben dauert und prägt uns in unterschiedlichster Art und Weise. Aber diese Verbindung, die geht nicht mehr weg. Und das ist wirklich das ganz, ganz Prägendes und Bewegendes und Besonderes. Und ja, ist auch schön, heute noch einen Schritt weiter zu gehen und zusammen Gottesdienst zu feiern. Viele sind schon begrüßt worden. Es tut mir total leid, wenn wir jemanden vergessen haben, weil also einfach so viele besondere Menschen heute hier sind. Eine möchte ich trotzdem nicht vergessen. Sie war letzten Sonntag auch schon da und es fällt gar nicht auf, wenn sie zu Gast ist. Aber sie ist seit 1,5 Jahren nicht mehr in Berlin, sondern wohnt in Paris. Das ist unsere Tochter Soraya. So schön, dass du heute hier bist. Und sie ist letzte Woche auch ganz kurzfristig eingesprungen beim Gesang. Wahrscheinlich ist gar nicht aufgefallen, wenn sie dann auf der Bühne steht und plötzlich singt dort. So, aber das ist ganz, ganz großartig, dich hier zu haben. Verabschiedet euch von ihr. Heute Nachmittag steigt sie wieder in den Zug und geht zurück nach Paris. Und ansonsten, kurzes Frankfurt-Update. Nein, es ist keine Abschiedsrede heute. Also nur um das mal sicherzustellen, ich bin noch eine Weile hier und da, auch da, Miriam mehr als ich. Morgen in einer Woche packen wir einen halben LKW voll. So, wir ziehen um mit 2x3,5 Tonner, nicht mit einem 7,5 Tonner, aber wir ziehen den ersten Teil unseres Hausstands schon nach Frankfurt um, weil wir ab Mitte Mai die Wohnung dort angemietet haben. Und dann auch schon werde ich also zumindest die gleich 2, 3 Wochen am Stück in Frankfurt beziehungsweise noch bei ein, zwei anderen Treffen in Europa sein. Und Miriam wird mehr hier sein, weil Younes noch zur Schule geht. Und abschließend werden wir erst am 8. Juli umziehen. Dann sind wir tatsächlich nicht mehr da. So, aber ich habe heute was mitgebracht für euch, was ich glaube, was für euch sehr relevant ist. Wir haben also angefangen oder haben zum allergrößten Teil unsere Aufgabenverantwortungen hier übergeben. Und die Frage ist natürlich, wie geht das? Wie geht das, dass du eine Gemeinde mit 130 Mitgliedern oder so und vielen Kindern dazu, dass das so eine Gemeinde zusammenwirkt und funktioniert am Ende auch und wirklich geistlich gesinnt bleibt, ohne angestellte Gemeindemitarbeiter? So, und die Antwort ist, also, oder wie übergibt man all die Aufgaben, die vorher zwei angestellte Mitarbeiter gemacht haben? Und die Antwort ist, nicht. Also es wär wirklich komisch, wenn's einfach so möglich wäre, einfach Mathis Miriam hier so auszuradieren, sagen, gut, wir übernehmen jetzt alle Aufgaben, verteilen alles. Also wir haben bestimmte Sachen gemacht und jetzt werdet ihr ähnliche Dinge tun, aber ein bisschen anders. So, und das geht, auch für eine Zeit lang. Also es gab eine Phase in unserer Gemeinde, wo wir 3 Jahre lang ohne Gemeindemitarbeiter gearbeitet haben und zusammengewirkt haben. Und das war eine Zeit, wo die Gemeinde sehr gereift ist und sehr gewachsen ist, weil Geschwister Verantwortung übernommen haben, die vielleicht vorher so ein bisschen im Hintergrund waren. Und andere noch mehr Verantwortung übernommen haben, die vorher einfach so ja, ein Teil im Leitungsteam waren, aber dann wirklich so ins Mittel getreten sind und Verantwortung angenommen haben. Und ich glaube, dass Gott einfach sehr wirken wird. In dieser Zeit, in jeder Situation. Und es wird eine prägende Zeit sein. Im 1. Korintherbrief heißt es, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und was sagt Paulus hier? Er sagt, ihr habt diese Berichte aus den Schriften, aus dem Alten Testament, darüber spricht er dort. Und wozu sind die da? Die sind aufgeschrieben für uns als Warnung, als Erinnerung, als ein Vorbild, als ein Beispiel für unser Leben. Und damit wir aus dem, was da berichtet ist, für unser Leben etwas lernen können, aufs Leben vorbereitet sind letztendlich, auf was immer da kommt. Weil nichts, was euch widerfährt, ist nicht anderen Menschen schon mal widerfahren. Die Schrift ist da so großartig, weil sie Menschen, die mit Gott wandeln, in unterschiedlichsten Situationen widerspiegelt. In Situationen, wo sie mit Gott unglaubliche Höhen erringen, in Situationen, wo sie komplett versagen. Und er sagt, all das ist für uns geschrieben, um uns vorzubereiten. Psychologen haben sich damit beschäftigt. Wie kann es sein, dass diese Geschichten aus dem Alten Testament, dass du die einem Kind vorlegst und erzählst und das Kind mit so großen Augen dasitzt? Wie kommt es, dass diese Geschichten so viele Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert haben? Und sie kommen immer zum gleichen Schluss. Nämlich, dass diese Geschichten Elemente beinhalten, wo ein Kind intuitiv weiß, das hat was mit meinem Leben zu tun. Genau, im Kindergarten war es bei mir auch schon mal so. Da hat auch schon mal jemand mit Sand nach mir geschmissen. Das ist nicht also so direkt, nicht so intellektuell. Aber diese Begebenheiten, die dort beschrieben sind, haben über diese Sachen sind aufgeschrieben für euch als Erinnerung, als Warnung, bei den schlechten Dingen, als Ermutigung, bei den positiven Dingen. Und er sagt, Gott ist treu, egal was da kommt. Es wird nicht über das Maß hinausgehen, dass ihr es nicht ertragen könnt. Nicht, weil die Gemeinde so gut organisiert ist, nicht, weil die Gemeinde so perfekt gemanagt ist, sondern weil Gott da ist. Und er wird nicht zulassen, dass Dinge passieren, die für euch zu herausfordernd sind. Ich will euch heute eine solche Perikope, nennen die Theologen das, also eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus oder einen Sinnabschnitt in der Bibel einfach zeigen. Und ich glaube, der ist genauso eine Begebenheit, von der Paulus hier spricht. Etwas, was ganz viel mit deinem Leben zu tun hat, was dich einfach aufs Leben vorbereitet oder vielleicht jetzt in deiner aktuellen Situation. Frage an alle Bible-Nerds. Bibel, Spießer, Schlaumeier. Was vier Evangelien berichtet und in anderen Wundern weichen sie ab und dann erzählen, ja, setzen andere Schwerpunkte.
Wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu treffen. Aber man beobachtet sie bei der Abfahrt. Und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Orten. Okay, was passiert hier? So, die Apostel kommen zurück und sie erzählen Jesus, was sie alles gemacht haben. Sie waren unterwegs, sie hatten nicht viel dabei, aber sie haben das hinbekommen. Mit Sicherheit waren sie auch ein bisschen nicht geringem Maß erschöpft und müde. Physisch, aber auch emotional. Und was macht Jesus? Jesus sagt, okay, ich verstehe das. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt in einen einsamen Ort. Wir gehen in einen Ort, wo wir einfach nur unter uns sind, wo wir uns erholen können, wo wir Kraft schöpfen können. Was ist dein einsamer Ort? Hast du einen einsamen Ort, wo du hingehen kannst? Also, der einsame Ort kann alles Mögliche sein. Das kann ein echter Ort, physischer Ort sein. Es kann sein, dass du, ich meine, unser Haus ist ein Taubenschlag. Ja? Also, wir wohnen mit unserer Familie dort. Die Familie Jung hier wohnt mit uns dort. Wir haben regelmäßig Feriengäste da und täglich 2-3 Leute, die zu Besuch kommen. Mindestens. Oder auch Gruppen. Das ist wirklich ein Taubenschlag. Und es ist ein großes Haus, aber der einsame Ort ist es nicht mehr. Und so muss ich mich für mich einsame Orte suchen. Das kann mal der Spaziergang mit dem Hund aufs Feld Richtung Brandenburg sein. Ja, keine Product Placement, aber gut. Es gibt diese. Und ich habe die Dinge das erste Mal aufgehakt und ich war wirklich so schockiert. Das ist unglaublich. Ja? Also, und so als wenn du plötzlich im Kopf unter Wasser bist oder so. Also, alles ruhig, alles weg. So. Und ich schaue meine Frau an und sie sieht, aber ich höre sie so gut. Und dachte so, das ist ab jetzt ein einsamer Ort. In unserem Haus. Ich kann nicht wie so einen unsichtbaren Umhang da aus der Tage jederzeit herausholen, aber ich meine, es muss sich ganz bewusst für die Gedanken zu machen, was ist mein einsamer Ort? Und wie Jesus auch sagt, also da ganz bewusst dort hinzugehen und Gott versteht das, und Jesus versteht das, ist unser Bedürfnis, einsame Orte zu haben. Nun, Jesus sagt, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind. Okay, lass uns mal genau Jesu Definition von allein angucken. Also wir haben so eine Vorstellung von allein in unserer Gesellschaft und das wird auch nicht weniger, sondern eher mehr. Das ist diese Idee, also Ruhe finde ich dann, wenn ich nur ich und ich alleine sind. Und wir haben mehr Singles-Haushalte als jemals zuvor, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gepredigt, aber es werden immer mehr. Und die Idee ist, dass wenn ich nur endlich alleine bin, dann komme ich zur Ruhe. Nur ich in meinem Zimmer. Und dann bist du alleine in deinem Zimmer und du wirst depressiv. Das ist nicht gerade die. Also Jesu Definition von allein war mit 12 Leuten zusammen. Ich bin nicht so gestrickt. Also ich muss mich zurückziehen, ich brauche diese Zeit alleine und Jesus kommt später auch zu einem Punkt, wo er dann wirklich ganz alleine mit Gott ist. Aber wirklich, also unter Menschen zu sein, will gelernt sein. Das ist für uns, wir haben die Möglichkeiten, allein zu wohnen und jeder allein seine Wohnung zu bezahlen, aber das ist in der Menschheitsgeschichte also noch nie da gewesen, dass Menschen so leben konnten. Also, als ich mit geflüchteten Menschen gearbeitet habe vor einigen Jahren, die dann aus irgendwelchen ländlichen Regionen in Afghanistan kamen oder so, also da gibt es genau ein Zimmer für die ganze Familie. Da ist die Küche drin, da ist das Wohnzimmer, da ist das Schlafzimmer, da ist alles. Und so wächst du auf und so ist das Natürlichste für dich, Beziehungen zu haben. Und du schaust die Menschen an, denkst, die sind total, also die armen Menschen, die sind so, also so, die haben nur ein Zimmer, wo sie wohnen können. Die sind glücklich. Weil sie lernen, wachsen auf, das ist total normal, mit anderen zusammen zu sein, in Beziehung zu sein, mit Menschen zu sein. Wir haben das verlernt in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Das habe ich mit Karlin gestern unterhalten, der Unterschied zwischen bulgarischer Gesellschaft und deutscher Gesellschaft. Und du wächst auf mit so einem gewissen, also Rahmen von Bedingungen, die dich umgeben. Und das ist dann dein Normalzustand. Und wenn du dann plötzlich in so eine andere Gesellschaft wechselst, da kommst du manchmal mit manchen Dingen gar nicht mehr raus. So, also dass sich normal anfühlt. Ich glaube, so ist es für uns Deutsche. In Gemeinschaft zu leben, will gelernt sein. Und als Christen müssen wir das manchmal neu lernen. Also unser Bibelkreistreffen nicht so als Bedrohung zu sehen von unserer Einsamkeit, von unserem stillen Ort, sondern das ist, was für Jesus allein war. Also nur
mit Geschwistern zusammen zu sein, nur mit vertrauten Menschen zusammen zu sein. Lass uns nicht das, wie Gott uns geschaffen hat, immer mehr abschneiden und diesem Trend folgen, sondern ja, also auch wenn wir merken, ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert, in der Gemeinschaft dann uns dem auszusetzen und auch bereit zu sein, zu wachsen und zu lernen. Wir können darin wachsen. Jesu Definition von allein war, mit seinen 12 Jungs zusammen zu sein. Und er sagt, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt, da gehen wir jetzt hin. Wir gehen irgendwo hin, wo wir uns ein wenig ausruhen können. Alleine, nur wir 13. Ein wenig ausruhen, das ist so, also das spüre ich auch oft. Ne? So, ich würde mich einfach nur ein wenig ausruhen, nur ein bisschen ausruhen. So. Sergio und ich sind spontan Freitag recht spät ins Kino gegangen. So. Und Sergio geht gerne allein ins Kino, aber da kommt Sergio, wir gehen zusammen ins Kino. Und wir gehen da hin und dann kurz vor, weiß nicht, wann war es, 10, 11 irgendwann oder so, haben wir geguckt, okay, was läuft denn da noch so? Stehen in der Kasse und fragen dann, okay, was für Filme laufen da? Und dann läuft da einmal The Lost City und das andere war The Innocents. Ich dachte, Innocents hört sich super an, so Innocents, die Unschuldigen, klasse. Ich habe nur diesen kleinen Gedanken gehabt, lieber mal fragen, was es ist, so. Und dann frage ich die Frau in der Kasse, sagt, was ist denn das? Sie sagt so, weiß nicht genau, zieht noch ihre Kollegin hinzu. Und die erklärt uns dann, das ist ein, weil da waren so Kinder vorne drauf, The Innocence, okay, schön, aber ab 16, Norwegischer Horrorfilm, okay? Norwegischer Horrorfilm mit Kindern. Und ja so, okay, nee, das ist jetzt nicht meine Definition von ein wenig ausruhen. Lassen Sie es lieber das andere gehen, das ist Popcorn-Kino, The Lost City, also... So, okay, wir gehen da rein, setzen uns hin. Der Film ist genauso, wie wir uns vorgestellt haben, total flach, total vorhersehbar, aber irgendwie witzig. Nach 5 Minuten, Serge schläft. Und er ist erst wieder beim Abschauen aufgewacht. Ich habe irgendwie gehofft, dass der Film noch besser wird die meiste Zeit, bin dann auch ein bisschen später eingeschlafen. Und dann kurz vor Serge nochmal aufgewacht. Aber wir kamen ins Kino rein, es war so, das Bedürfnis war einfach, uns ein wenig auszuruhen. Gemeinsam. Im Kino. So. Aber Jesus sagt, lasst uns an einen einsamen Ort gehen, wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen. Ja, und das ist so auch ein bisschen, das Gefühl bei uns, das ist nicht schlimm, aber es ist einfach so, es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Es wird auch nicht weniger, jetzt wo unser Haus immer unordentlicher wird, wo wir anfangen, alles zu verpacken und zu ordnen und zum Müll zu fahren und all diese Dinge zu tun. Es ist einfach total viel los. So, und was machen die dann? Es war nicht einmal Zeit zum Essen, okay. Also das dann ist wirklich ein ständiges Kommen und Gehen, wenn du nicht mal zum Essen kommst, ja. So. Was machen sie? Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Okay, das war ihre Agenda. Wir fahren jetzt in ein Boot, da können keine Leute mit einsteigen, an einen einsamen Ort und wir wollen jetzt einfach mal unter uns sein, alleine sein. Okay, das klappt noch, ins Boot zu steigen. Und dann fahren sie los, ich habe mir das nochmal auf den Karten angeguckt, die sind in Tiberias in der Gegend, das ist so südwestlicher See Genezareth, eingestiegen und sind dann zum nordöstlichen Bereich gefahren, nach Kapernaum. Das ist so wie eine Tangente, Sekante? Ja, nicht diagonal, es ist tatsächlich einfach bloß wie so ein Kreisabschnitt hier so. Sind sie da hochgefahren und da konnte man wahrscheinlich vom Ufer, wenn man genau hingeguckt hat, doch sehen, wo sie mit ihrem Boot sind. Und die haben gesagt, so, okay, die fahren da lang, mal gucken, ja, die Richtung, ich vermute, sie fahren nach Kapernaum, okay, und dann sind sie dann losmarschiert und auf dem Landweg sind sie dann hingegangen, haben in den Dörfern, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber WhatsApp hatten sie noch nicht, die haben das noch nicht so alles schnell irgendwie in den sozialen Medien verteilt, aber soziale Medien gab es schon immer und das war dann einfach, dass sie auf dem Weg in den Dörfern das erzählt haben, da hat sich das rumgesprochen, so, bevor sie überhaupt ankommen, sind schon ganz viele Menschen vor ihnen da. So, was machst du jetzt, wenn du auf dem Weg bist zu einem einsamen Ort, um allein zu sein? Und du kommst in einem einsamen Ort, wo du allein sein willst an und dann passiert das. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, um sie zu lehren. Es wurde spät. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier in einem einsamen Ort. Und es ist schon spät. Schickt die Leute fort. Dann können sie sich in den umliegenden Gehöften und Dörfern gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Dinare Brot kaufen müssten, damit wir alle zu essen geben können. Wie viel Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten, 5. Und außerdem 2 Fische. Okay, sie kommen an, die ganze Menge ist schon wieder da. Und ich weiß nicht, wie es für die Jünger war, die kommen da an, die rudern, na toll, guck mal da, Petrus, super, sind schon alle da, rollen mit den Augen. Jesus steigt aus dem Boot und er sieht die vielen Menschen. So, und was ist seine Reaktion? Da heißt es, ihn ergriff tiefes Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob du so gestrickt bist. Tiefes Mitgefühl habe ich manchmal. Aber wenn ich eine große Menge um mich herum habe, mit vielen Situationen, Bedürfnissen und Anfragen und was weiß ich, dann habe ich meistens eine lange To-Do-Liste. Und dann versuche ich das alles zu organisieren und abzuarbeiten und das Gefühl, der Wunsch ist schon da, irgendwie alle Bedürfnisse zu stillen. Jemand hat kürzlich mal gesagt, es gibt 3 Dinge, die sind unendlich. Gott, Bedürfnisse und die Erwartungen von Menschen. Gewöhn dich dran, Mathis. Also ja, stimmt. Also das meine To-Do-List ist auch so, ich arbeite die dann ab und dann streiche ich die Dinge durch, die ich gemacht habe oder hake sie ab. Und es ist dann auch das Gefühl von so, okay, es geht voran und ich schaffe was und so. Und dann irgendwann lösche ich die wieder weg. Und dann sind aber inzwischen neue dazu gekommen, die wird eigentlich kürzer. Das wird auch nie aufhören, auch in deinem Leben nicht. Bedürfnisse, Erwartungen, Situationen, was immer in deinem Leben kommt, das ist einfach so. Und so ist es bei Jesus auch hier. Die kommen da an, die haben ihre Agenda und es ist auch eine gute Agenda, Ruhe zu finden. Also plan dir das ein, nimm es nicht einfach hin, dass es normal ist, einfach nie Ruhe zu haben. Aber sei offen dafür, dass deinen Plan zu ändern. Und den Plan zu ändern, nicht mit Augenrollen und sagen, okay, machen wir es auch noch, sondern immer wieder auf dein eigenes Herz zu achten. Woher hat Jesus die Kraft gehabt? War er irgendwie so ein Übermensch? Die Schrift sagt, dass er in allen Dingen den Menschen gleich war. Das heißt, er war müde, der war erschöpft, der war manchmal traurig, der hat Emotionen gehabt. Was war seine Triebfeder trotzdem, sich jetzt hier nochmal um andere Menschen zu kümmern? War seine Agenda, die Welt zu evangelisieren? Es war tiefes Mitgefühl. Jesus hat Menschen geliebt. Darum hat er manchmal mehr gegeben, als er vielleicht im ersten Moment dachte, er geben kann. Und er griff tiefes Mitgefühl. Und dann schau mal, wie Jesus die Menschen angeschaut hat. Er sagt, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das war Jesu Blick auf die Menschen, die da so das dringende Bedürfnis hatten, zu ihm zu kommen. Das hat sie nicht als Herausforderung, Bedrohung für ihren Plan, sich auszuruhen angesehen. Nee, es sind Schafe, die keinen Hirten haben. Also warum gehen wir nach Frankfurt, um eine Gemeinde zu gründen? Gibt es da nicht schon Gemeinden? Klar gibt es da Gemeinden. Gibt es nicht hier Menschen? Auch da gibt es Menschen. Aber ich habe irgendwie in mir, ich habe letztens diese Karte rausgeholt, wo ich mal mir irgendwann mal so als junger Christ mit 2, 3 Jahren, von 1992, 93 oder so, mal überlegt habe, da würde ich gerne mal irgendwie leben und irgendwie für Gott was bewegen. Und da wünsche ich mir, dass wenn ich mal irgendwie die Erde verlasse, dass dann in all diesen Städten in Deutschland Gemeinden Christi sind. Weil ich glaube, dass die Gemeinden Christi was beizutragen haben, was selten ist und was wertvoll ist und was wichtig ist. Und er sagt, es sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe mir vor, weiß nicht, 2017 war es, 500 Jahre Reformation in Deutschland. Und ich habe mich da nie so richtig reingefühlen können in dieses Event. Also es waren viele Events so hier und da. Und es fühlt sich immer so an, als wenn wir Deutsche da stehen und sagen, ja, wir sind das Volk mit dieser unglaublichen Kultur und Geschichte und sogar die Reformation kam aus Deutschland. Aber es war gefühlt, zumindest meine Wahrnehmung, so eine Unbeholfenheit da. Wirklich so eine Unbeholfenheit, das irgendwie greifbar zu machen für die Menschen, welchen Wert diese Reformation hatte. Da haben sie Vorträge gehalten über Sola Scriptura und Sola Fide und Sola Gratia, so. Und das waren so die Leitsätze der Reformation. Aber dann hast du dir zugehört, was genau war das denn dann mit diesem nur die Schrift und nur den Glauben und nur durch Gnade? Und gefühlt konnte dir das keiner so richtig erklären. Weil wir irgendwie, also da was verloren haben in Deutschland. Da ist wirklich was verloren gegangen, was so einen unglaublichen Wert hatte damals. Und wir haben das nur noch vielleicht intellektuell auf dem Schirm, dass da irgendwas war mit der Reformation und des Wiederentdeckens des Wortes Gottes und der Kraft, die daraus kommen kann und der Erkenntnis von Gnade, die Luther hatte damals und versuchte, Menschen hat weiterzugeben. Und das ist uns verloren gegangen. Frankfurt ist eine tolle Stadt, ja. Die höchsten Hochhäuser, die Allianz baut jetzt gerade das höchste Hochhaus Deutschlands. Also noch höher als die anderen, 230 Meter hoch oder so. Und dann ist es die Hochburg der Banken. Und da laufen sie alle mit Schlips rum und so. Und ich habe schon gemerkt, ich muss mich ein bisschen upgraden, meinen Klamotten. Ja? Also so mit meinem, ich meine, hier, also das könnte in Frankfurt schon funktionieren, aber es ist das untere Ende, wie du auf der Straße rumläufst. Ja? Da bist du so kurz vorm Obdachlossein, wenn du so rumläufst. Ansonsten, also habe ich gedacht, okay, allen alles werden mal sehen. Vielleicht finde ich bei Vintage noch ein bisschen günstige Markenklamotten so gebraucht oder sowas, dass ich da irgendwie reinpassen kann und nicht einen zu großen Spalt aufreißen lasse, um nicht unnötige Dinge aufzubauen. Aber am Ende sind sie Schafe, die keinen Hirten haben. Die haben, auch das war ein tolles Gespräch, Kalle und ich haben uns gestern bis um 1:30 Uhr nachts unterhalten. Dann habe ich die Predigt vorbereitet. Und ein Thema war also, was sind Götzen eigentlich? Ja? Und Götzen sind all das, wo du einfach deine Leidenschaft, dein Herzblut, deine Hoffnung, alles rein investierst, worauf du hoffst, dass es dir Kraft gibt und Freude geben wird und dich erfüllen wird. Und das hast du zu Genüge in Frankfurt. Ja, das ist die Karriere, das ist die Beziehung von dieser einen Frau, die am Ende dich glücklich machen wird, dieser eine Mann, der dein Retter sein wird. Oder wenn ich nur diese Summe Geld habe, dann bin ich angekommen. Das gibt's alles da. Am Ende sind sie Schafe ohne Hirten. Weil es uns in Deutschland verloren gegangen ist, dass Gott derjenige ist, auf den wir diese Hoffnung setzen können. Dass Gott derjenige ist, der uns diese Erfüllung geben kann. Und die anderen Sachen sind nice to have obendrauf. Schöne Dinge, die man auch mitnehmen kann. Und manchmal bekommt, dann manchmal nicht. Aber die Erfüllung kommt nicht aus all diesen anderen Götzen. Und sie sind Schafe ohne Hirten. So, was macht Jesus deswegen? Er nimmt sich viel Zeit, sie zu lehren. Und ich meine, dieses Ereignis muss so beeindruckend gewesen sein, dass alle vier Evangelisten darüber berichten, dass die Apostel so viel darüber geredet haben, dass es am Ende in allen Evangelien gelandet ist. Jesus nimmt sich viel Zeit. Vielleicht war es auch für die Jünger so, okay, mach mal schnell, okay, gut, aber dann hier siehst du ja schon einsamer Ort und dann machen wir uns vom Acker. Und Jesus nimmt sich viel Zeit. Und die Jünger sitzen wahrscheinlich immer mehr so da, okay, jetzt kommen wir zum Punkt, alles ist gut, ja. Aber Jesus hat dieses Mitgefühl, nimmt sich viel Zeit, sie zu lehren. So, und dann wird es spät, die Sonne fängt an unterzugehen. Und die Jünger sagen, okay, Jesus, wie wäre es, wenn du sie jetzt einfach mal wegschickst? Also gehen tun sie offensichtlich nicht von selber, aber sag du ihnen doch, dass sie mal gehen. Und dann ist so ein fadenscheinigen Grund, dann können sie sich nämlich was zu essen besorgen in umliegenden Dörfern. Möglicherweise wollten sie einfach ihre Ruhe haben. Und dann sagt er, okay, schick die Leute fort. Dann sollen sie sich was zu essen kaufen. Und dann sagen sie, okay, Essen kaufen, wie könnte das funktionieren? Wahrscheinlich nur, wenn jeder sein eigenes Geld hat. Und hier kommt Jesu Antwort. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Jesus wusste genau, was er da macht. Ne? Er führt sie in so eine Situation rein, wo sie denken so, hä? Gebt ihr ihnen zu essen 5000 Menschen hier? Ja? Und Jesus sagt, ja, gebt ihnen was zu essen. Wir 12. Ja? Und sie sagen, ja, sehr witzig, toll, können wir jetzt weitermachen. Die Antwort ist, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten. Also eins muss man den Jüngern machen, die konnten rechnen. 200 Denare, dieser eine Denar oder Silberstück heißt es auch, das war in diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, der Lohn für jeden dieser Arbeiter, die zu unterschiedlichen Zeiten angefangen haben, aber am Ende kriegen sie den vollen Tageslohn, ein Silberstück. So, ja, was ist das heutzutage? Vielleicht 50 Euro, 100 Euro, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest. So 100 Euro mal 200, das sind 20.000, geteilt durch 5.000, das sind 4 Euro, das ist ein Döner, inflationsbereinigt, pro Person. Und da sagt er, da bräuchten wir 20.000 Euro, um jetzt hier 5.000 Leute was zu essen zu geben. Also wie soll das denn gehen, ja? So, und Jesus sagt nicht so, Scherz, ja klar, natürlich, schickt sie los, können sich was besorgen. Nee, was sagt er? Stellt eine ganz interessante Frage. Wie viele Brote habt ihr? Er sagt nicht, wie viel brauchen wir, rechnet das mal aus, sondern er fragt, wie viel habt ihr? Und auch das ist eine Ermutigung an euch alle, ob das auf deine Situation heute zutrifft oder in den nächsten Wochen, Monaten oder so, in deinem persönlichen Leben, in der Gemeinde hier. Also wir kommen, wir werden jeden Sonntag wieder mehr hier am Sonntag. Die Leute trauen sich hier mehr und mehr aus ihren Höhlen wieder heraus, in denen wir so lange Zeit Corona-bedingt waren. Und das Bedürfnis, was immer wieder aufgetaucht ist, ist in der Kinderklasse. Ja, wie kriegen wir die Kinderklasse wieder an den Start? Und Jörn hat lange, viele Jahre dort gedient, um das Ganze zu koordinieren. Und vielen Dank auch nochmal dafür. Und er hat aber auch gesagt, er will das abgeben. Und Flor und Jimena koordinieren das jetzt gerade mit anderen zusammen, mit Domi und anderen Geschwistern zusammen. Aber es hat sich noch nicht so richtig gefunden, wie wir das langfristig aufstellen können und wo die ganzen Helfer herkommen werden. Weil die Idee ist da, aber es hat sich noch nicht so ganz gefunden. Und gefühlt ist es vielleicht so, ja, wenn wir 20.000 Euro hätten, dann können wir eine Hammer-Kinderklasse machen. Würden wir richtig hier Party machen und ein paar Leute anstellen, die das Ding richtig rocken. Und Jesus sagt nicht, okay, dann lassen wir sehen, wo wir 20.000 Euro herbekommen. Er sagt, was habt ihr denn? Das ist Jesu Antwort auf diese Frage. Und ganz ehrlich, die Kinderklasse, bitte, lasst uns als Gemeinde, als eine gemeinsame Aufgabe sehen, dass wir die Kinderklasse so hammermäßig machen, als wenn sie jede Woche 20.000 Euro kosten würde. Und dass die Kinder hierher kommen und am Sonntagmorgen darum betteln, am Sonntag zum Gottesdienst gehen zu dürfen. Also, so als Vision, ja? Aber das lassen sie einfach das am Herzen haben, okay? Und dann fragt Jesus nicht, okay, wie könnten wir das machen und so weiter, sondern er sagt, was habt ihr denn? Was könnt ihr denn beitragen? Und das ist, glaube ich, die richtige Haltung. Da nicht zurückzugehen, zu schrecken, zu sagen, oh, so viel, viel zu schwierig. Ne, ich hab leider keine Zeit. Insider, jeder von euch hat 168 Stunden in der Woche. Wir haben alle genau gleich viel Zeit. Wir haben nur unterschiedliche Prioritäten und unterschiedliche Kapazität, die zu ordnen. Ja? Aber wir können uns fragen, was kann ich denn beitragen? Die Kinderklasse ist für mich jetzt ein Symbol dafür, aber ein wichtiges. So, die Frage ist, was kannst du beitragen? Mach dir Gedanken darüber. Gemeinsam könnt ihr eine Hammer-Kinderklasse für die Kinder an den Start bekommen. Und er sagt, geht und seht nach. Er sagt ihm, okay, nehmt euch Zeit. Geht mal los und guckt mal nach, was ihr habt. Ich weiß auch, was ich in meinem Rucksack habe hier so, oder? Geh mal hin, guck nach. Dann gehen sie hin und genau genommen, wenn du in Johannes 6 liest später, da kommen wir heute leider nicht mehr zu, ist es so, dass sie diese Brote nicht in ihren eigenen Taschen finden, sogar dann, sie finden einen kleinen Jungen. Philippus findet einen kleinen Jungen. Und dieser Junge hat, warum auch immer, diese 5 Brote und 2 Fische dabei. Und das bringen sie dann zu Jesus zurück. Und sie kommen zurück und dann sagen sie, okay, was haben wir? Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Und sie machen es einfach. Und ich glaube, dass wenn ihr das macht, einfach wirklich zu Herzen nehmen, sagt, okay, was kann ich beitragen? Was habe ich in mir? Dann kann da was draus werden. So. Okay, und dann setze ich jetzt zu einer schnelleren Landung an als geplant, weil es gibt noch 4 Folien, aber die spare ich euch, damit wir das Abendmahl noch feiern können. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzen. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Seht ihr, was Jesus hier macht? Der sagt nicht so, ah, toll, 5 Brote, 2 Fische, was soll das denn werden? Ja? Jesus freut sich darüber, dass die Jünger in sich gegangen sind und jetzt alles gebracht hatten, was sie geben konnten. Das ist Nachfolge. Das heißt nicht, alle Probleme zu lösen, das heißt einfach, das ganze Herz zu geben. Und Jesus sagt, Amen. Das ist der Hammer. Genauso soll es sein. Er schaut zum Himmel auf und freut sich und er dankt Gott dafür. Das ist, glaube ich, worüber Gott sich freuen wird in der Berliner Gemeinde Christi in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Wenn wir mit dieser Haltung einfach dienen. Wir geben unser Bestes. Und da freut Gott sich drüber. Ja? So, und dann brach er das in Stücke. Und da gibt es seinen Jüngern, ist auch toll, wie er sie wieder einbindet in den Prozess. Er macht es nicht einfach für sie, sondern er gibt es ihnen zurück. Und dann dürfen sie wieder hingehen und ihren Beitrag leisten. Nämlich, wollen sie nicht gedacht haben, was wir auch beitragen können, ist es zu verteilen, wenn es mal da ist. Auf die Idee sind sie gar nicht gekommen. Aber sind sie ein Stück weiter gekommen und auch dann ging es weiter. So, und dann heißt es, und alle aßen und wurden satt. Das ist so. Das wäre jetzt nicht großartig, so Beschreibung. Kommen alle zusammen, alle essen und alle sind satt. Keine Bedürfnisse mehr, keine Erwartungen mehr, alle sind satt. Wie geht das? Es geht. Aber nicht so, wie wir denken. Nicht, wenn wir alle To-Do-Listen abgearbeitet haben, alles erledigt haben, alles organisiert, alles gemanagt haben. Das geht dann, wenn wir uns am richtigen Ende satt essen und dann bleibt noch sogar noch viel übrig, was wiederum noch darüber hinaus gegeben werden kann, die 12 Körbe hier. Und hier in Johannes Kapitel 6 geht es dann, das ist direkt im Anschluss an diese Begebenheit und dann gibt es eine Diskussion darüber, wer Jesus ist und direkt im Anschluss an dieses Gleichnis oder dieses Wunder mit der Speisung der 5000 schließt sich dann diese Diskussion über die Legitimität von Jesus an und Jesus sagt ihnen, Leute, ihr könnt es in Ruhe lesen zu Hause, Johannes Kapitel 6. Ihr habt einfach nicht verstanden, was das mit diesem Wunder hier sollte. Ihr habt es einfach nicht gecheckt. Worum geht es denn wirklich hier? Es geht darum, dass ihr Gott vertraut. Das ist, was euch satt machen wird. Wenn ich euch eine Sache, und das ist immer noch nicht die Abschlussrede von Matthäus, wo sie gehen hier, aber wenn ich euch eine Sache ins Herz legen kann, es geht darum, dass ihr einander helft, Gott zu vertrauen. Und das ist, was euch letztendlich jeden Einzelnen satt machen wird in jeder seiner eigenen Situation. Und dann fragen sie nach diesem Beweis und dann entspannt sich eine Diskussion über Manna und wie das dort war, wie das Volk Israel auch immer gespeist wurde mit dem Manna. Und dann sagt Jesus am Ende, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, von dem ihr satt werden werdet. Nicht, wenn ihr all eure To-Do-Listen abgearbeitet habt, nicht dann seid ihr satt, sondern ihr könnt jetzt satt sein. Dauerhaft. Wenn ihr mir nahe seid. Und wenn ihr mir vertraut. So. Dann betont er nochmal, ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Er sagt, füllt euch mit mir, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich euch gebe, vertraut mir. Dann werdet ihr dauerhaft satt sein. Und wir feiern jetzt das Abendmahl. Und ja, ich muss zugeben, die Corona-Lösung fürs Abendmahl ist hoffentlich nicht das Ende der Fahnenstange. Und jetzt wird es ein bisschen knistern hier zwischendrin und dann packt jeder diese Oblate aus und das ist nicht so dieser heilige Moment von, ja. Aber wenn wir diese Oblate essen, dann sollen wir uns daran erinnern, dass am Ende Jesus uns satt machen will. Wenn wir den Saft trinken, soll uns das erinnern, dass Jesu Blut für uns vergossen ist. Und das Wichtigste ist, dass unsere Sünden vergeben sind und nicht, dass unsere To-Do-Listen abgearbeitet sind. Und er sagt, dann werdet ihr satt sein, dauerhaft, wenn ihr das dem vertraut. Das ist, was ich euch zeigen will. So lasst uns daran denken und speist euch jeden Tag mit Gottes Wort. Weil das ist aufgeschrieben, wie Paulus gesagt hat, für uns, damit wir fürs Leben ausgerüstet sind, damit diese Gemeinde ausgerüstet ist, um Gott zu verherrlichen. Lasst uns zusammen beten. Vater, vielen Dank für Jesus. Und vielen Dank, dass wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen können und daran denken können, dass du uns füllen willst, Gott. Aber nicht mit all den Dingen, mit denen wir manchmal uns irrtümlicherweise füllen wollen, in der Hoffnung, irgendwann satt zu werden. Sondern dass es die Beziehung zu dir gibt, Vater, die uns füllen soll und die uns ausfüllen kann und will und wird, Vater. Du hast nie versprochen, dass das Leben als Christ oder auch als Nicht-Christ leicht sein wird. Beides ist schwierig, Gott. Aber du willst das Leben mit uns leben, Gott. Du willst uns bereit machen, ausrüsten dafür, Vater, und stark machen fürs Leben. Und letztendlich willst du uns ein Leben schenken, Vater, was hier nicht auf der Erde endet, auch wenn alle Menschen eigentlich das Gefühl haben, das Leben hier ist alles, was ich habe. Und wir wollen so daran festhalten und so irgendwie alles rausquetschen. Und je mehr wir quetschen, desto enttäuschter sind wir. Sondern du willst uns jetzt füllen, Vater, und dann in der Ewigkeit zusammen sein, Gott. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass er beides erleben wird, Vater. Ein Leben mit dir hier auf der Erde, erfüllt mit dir. Und ein Leben in der Ewigkeit mit dir. Wenn wir dann unsere Klassentreffen haben werden, wie das gefühlt gestern war, in der Ewigkeit zusammensitzen werden, Geschichten erzählen werden, über all diese verrückten Dinge, die wir erlebt haben und wie du uns geführt und geleitet hast und dich verherrlicht hast. In Jesu Namen bete ich. Amen.